Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigen Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. In der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das uns alle betrifft. Ein weiteres Mal wollen wir unseren Konsum hinterfragen. Wer stellt die Produkte eigentlich her, die wir täglich nutzen? Und unter welchen Bedingungen? Wir möchten heute über den fairen Handel sprechen. Wer gewinnt und wer verliert eigentlich beim Welthandel? Und was ist nötig, um ein nachhaltiges und faires Wirtschaften zu ermöglichen? Wir werfen einen Blick darauf, welche Institutionen und Siegel Konsumentinnen bei ihren Kaufentscheidungen helfen können, besuchen den Weltladen in Karlsruhe und schauen uns natürlich auch an, wie sich die Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt. Dazu sprechen wir einerseits mit Miriam Bodenheimer, die am Fraunhofer ISI zu sozialer Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten und nachhaltigen Produktions- und Konsumverhalten forscht. Und andererseits mit Ingeborg Puchjula, die im Weltladen Karlsruhe als Referentin tätig ist und gemeinsam mit Caroline Prestel vom Umweltamt Karlsruhe jedes Jahr die Faire Woche organisiert. Aber erstmal zum Einstieg. Fairer Handel ist ein wichtiges Thema. Warum genau? Was sich alles ändern muss? Und warum sich das so langwierig gestaltet, erklärt euch Annie.
Wir alle konsumieren tagtäglich Lebensmittel und immer wieder auch Textilien oder Elektronik. Da habe ich jetzt direkt Beispiele genannt als Konsumkategorien, die für unser Thema fairer Handel sehr exemplarisch sind. Viele unserer Produkte, gerade im Lebensmittelbereich, Kaffee, Bananen, Schokolade, kommen aus Ländern des globalen Südens. Das sind weniger weit entwickelte Länder als Deutschland, in der Regel mit mehr Armut und schlechteren Arbeitsbedingungen. Aber sie sind räumlich nicht so nah, darum ist der Lebensstandard und die Probleme vor Ort für uns in der Regel nicht so präsent. Viele Rohstoffe für unsere Produkte kommen aus diesen Ländern und dort meist von KleinbäuerInnen in ländlichen Gebieten. Das macht die Kontrolle und das Nachvollziehen der Wertschöpfungskette echt schwierig. Und es bringt Probleme mit sich. Ausbeutung, Kinderarbeit, unsichere und ungesunde Arbeitsbedingungen. Bei uns in Deutschland nicht vorstellbar. In Ländern des globalen Südens ein riesiges Problem. Wir sind mit unseren Konsumentscheidungen dafür mitverantwortlich. So wurde in den 1970ern die Bewegung Fairer Handel gestartet. Sie kämpft nach wie vor gegen Ungerechtigkeiten im Welthandel. Fair Trade, die englische Übersetzung, kennen wir auch von Siegeln, die fair gehandelte Produkte kennzeichnen. Doch was genau bedeutet fairer Handel? Zunächst, der Begriff ist rechtlich nicht geschützt, also ein unklarer Rechtsbegriff. Nicht wie beim rechtlich geschützten Bio-Begriff, den wir von Lebensmitteln aus dem Supermarkt kennen. Aber Fairtrade möchte Handel zu fairen Bedingungen und soll ProduzentInnen wirtschaftliche Perspektive und Planungssicherheit bieten. Dabei sollen Menschenrechte eingehalten werden, Gleichberechtigung von Frauen wird gefördert, die Gesundheit der Arbeitskräfte gefördert und Kinderarbeit verboten. Es soll ein besseres Verständnis vom Welthandel und der Bedeutung der Zusammenhänge entstehen. Bei Fairtrade geht es also auch um Aufklärung und Bildungsarbeit. Das Wichtigste ganz allgemein dabei aber, der Mensch ist beim Konzept fairer Handel wichtiger als die Gewinnmaximierung. Was müsste sich ändern? Ideal wäre wohl, was verschiedene Organisationen in der Internationalen Charta des Fairen Handels 2018 zusammengetragen haben. Keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit, gute und sichere Arbeitsbedingungen und Menschenrechte werden eingehalten. Löhne in Anbauländern und Fabriken werden höher bzw. fair. Menschen sollen also so bezahlt werden, dass sie davon leben können. Aber die Charta ist leider nicht verbindlich, sondern eine Absichtserklärung, wo es hingehen soll. Der Marktanteil fair gehandelter Produkte ist übrigens noch immer nicht besonders hoch bei uns, eher nur so 1%, also ist es eine Nische. Was würde sich aber ändern, wenn wir 100% faire Produkte in Deutschland hätten? Dazu hat die ARD in ihrem Podcast mal angenommen, überlegt und sie kommt zu dem Schluss, Menschenrechte würden besser geschützt, Arbeitsstandards verbessert. Na klar. Außerdem könnte man negative Umweltfolgen besser in den Griff bekommen. Aber Produkte werden dadurch bei uns auch teurer und es gäbe weniger Auswahl. Es müsste Regeln und Standards geben, die bestimmen, was wirklich fair ist und was nicht. Und wenn Produkte bestimmte Auflagen nicht erfüllen könnten, dann würde es sie auch nicht mehr geben. Dennoch, es sollte mehr fair gehandelte Produkte geben. Seit 1970 gibt es die Fairhandelsbewegung. Warum ist es also nicht schon geschehen? Wo sind die Hürden? Deutsche schauen einfach immer zuerst auf den Preis bei Produkten, der immer niedrig sein soll. Außerdem kann Deutschland die Idee von 100% fairen Produkten in den Läden nicht alleine umsetzen. Wenn es in Deutschland nur noch fair gehandelte Produkte gäbe, würden sich vermutlich viele die günstigeren, nicht immer fair gehandelten Produkte aus den Nachbarländern liefern lassen. Aber es tut sich schon einiges. Das Saarland legt vor mit einem Projekt vom Bildungsministerium Saarbrücken und möchte das erste faire Bundesland werden. Auch Karlsruhe ist seit 2010 Fairtrade-Stadt. Klar, wir möchten Produkte günstig, schnell und leistbar verfügbar haben, aber das geht oft auf Kosten von anderen. So finden wir es gut und wichtig, dass es die Bewegung für fairen Handel gibt. Welche Maßnahmen können wir als KonsumentInnen aber treffen, damit sich etwas ändert? Ein wichtiger Start ist, Bewusstsein schärfen und Aufklärung betreiben. So können KonsumentInnen klügere Konsumentscheidungen treffen.
Da hat Annie ja schon einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Wir wissen jetzt, was fairer Handel bedeutet und wofür das Konzept steht. Wir haben auch gehört, dass viele Produktionsländer sehr weit entfernt sind und Wertschöpfungsketten und Zusammenhänge nicht immer so leicht nachvollziehbar sind. Wir wollen wissen, wie lässt sich die Nachhaltigkeit von solchen Wertschöpfungsketten denn untersuchen und beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Thema? Was kann die Wissenschaft zu nachhaltigen Produktions- und Konsumverhalten sagen? Um mehr dazu zu erfahren, habe ich mich mit Dr. Miriam Bodenheimer verabredet. Sie arbeitet am Fraunhofer ISI am Kompetenzcenter Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme und forscht unter anderem zu sozialer Nachhaltigkeit in der Bekleidungsbranche. Liebe Miriam, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Miriam Bodenheimer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Bin schon seit 2014 hier und habe auch hier promoviert zum Thema soziale Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten und habe mir dabei insbesondere die Smartphone-Industrie und die Bekleidungsindustrie angeschaut. Und seit 2019 bin ich jetzt Senior-Wissenschaftlerin hier, leite Projekte und beschäftige mich mit einem ganzen Bandbreite an Themen eben zu sozialer Nachhaltigkeit, aber auch soziale Innovationen, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion.
Du hast es ja schon angesprochen, dass du dich in deiner Forschung unter anderem auch mit globalen Wertschöpfungsketten und Nachhaltigkeit in diesen Wertschöpfungsketten beschäftigst. Was können sich denn Laien darunter vorstellen?
Also globale Wertschöpfungsketten sind im Prinzip die langen Vorstufen, die es braucht, bis ein Produkt wirklich bei uns zu Hause landet. Die Produkte werden ja heutzutage in sehr vielen Einzelschritten um die ganze Welt verteilt produziert, dabei auch sehr viel hin und her transportiert und an vielen, vielen Stellen in vielen kleinen Einzelschritten quasi hergestellt. Und das insgesamt bildet eben ein globales Produktionsnetzwerk. Und was die Nachhaltigkeit angeht, hat man natürlich an jeder Zwischenstation in diesem Netzwerk Menschen, die da arbeiten, unter bestimmten Arbeitsbedingungen, genauso Auswirkungen auf die Umwelt, die durch den Produktionsprozess entstehen. Und da geht es eben darum, die so gut wie möglich zu gestalten.
Und einer deiner Schwerpunkte ist die Textilbranche. Woran forschst du hier und wo siehst du die Herausforderung für nachhaltige Textilien?
Wir haben hier ein paar unterschiedliche Themenbereiche, die wir bearbeiten. Wir hatten gerade ein großes dreijähriges Projekt vom BMBF, wo wir uns auf den Bereich Rental Fashion konzentriert haben. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist die Idee, dass man viele Kleidungsstücke, die man so im Kleiderschrank hat, ganz, ganz selten trägt und eigentlich dafür gar nicht besitzen müsste und dass man die stattdessen mieten kann. Und das heißt, es gibt sowohl lokale Läden, leider nicht in Karlsruhe bisher, aber in manchen Großstädten, aber eben auch viele Online-Angebote und Apps, wo man eben Kleidung mieten kann und die dann wahlweise für eine Woche oder für einen Monat behalten kann. Viele von diesen Plattformen haben zum Beispiel auch Monatsabos, wo man dann regelmäßig jeden Monat zum Beispiel 4 Teile mieten kann und dadurch einfach seinen eigenen Kleiderschrank ein bisschen aufpeppen kann, ohne gleich was Neues kaufen zu müssen. Und wir haben uns eben angeguckt, wie nachhaltig dieses Modell ist, weil viele ja dann gleich sagen, das wird ja dann schon wieder von A nach B geschickt und die CO2-Emissionen vom Transport allein, die machen das doch dann schon wieder unnachhaltig. Und wir haben tatsächlich festgestellt, wirklich mit einer richtigen Ökobilanz, dass das eher nicht der Fall ist. Genau, wir haben zwei Modelle miteinander verglichen, mit der Prämisse, dass man quasi seinen Kleidungsbedarf für 15 Monate abdeckt. Entweder in einem ganz klassischen Modell, wo man die Kleidung einfach neu kauft, in diesem Fall im Onlinehandel, oder eben in einem online-basierten Kreislaufmodell, also so ein Mietmodell, wo quasi dieses eine T-Shirt dann 10 NutzerInnen versorgen kann sozusagen im Laufe von 15 Monaten. Und bei diesem Vergleich kam ganz klar raus, dass man 30-40% der CO2-Emissionen und des Wasserverbrauchs damit einsparen kann und es trotz der erhöhten Logistikemissionen und Kosten sich deutlich lohnt aus Umweltperspektive. Das ist ein Bereich, den wir uns jetzt genauer angeguckt haben. Ein weiteres Projekt, was jetzt gerade dieses Frühjahr angefangen hat, das machen wir auch nicht alleine, das macht das Fraunhofer ISI zusammen mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ConPolicy, Verbraucherinstitut und dem Fraunhofer CERI, das ist auch noch ein weiteres Fraunhofer Institut. Und mit denen zusammen gucken wir uns an, wie man Nachhaltigkeitsinformationen am Point of Sale, also quasi da, wo man seine Kleidung online kauft, besser zugänglich machen kann für VerbraucherInnen. Und unser Teil hier am ISI, da geht es quasi darum, welche Informationen über Zertifizierungen und Siegel hinaus könnte man denn am Point of Sale quasi anzeigen. Also das Problem bei Siegeln ist ja häufig, dass man als Verbraucher überhaupt nicht weiß, was dahinter steht. Was bedeutet das denn jetzt, wenn ein Kleidungsstück GOTS zertifiziert ist oder Fairtrade zertifiziert ist? Und wir würden halt gerne von VerbraucherInnen erfragen, welche Informationen sie wirklich haben möchten, welche Informationen sie wirklich interessieren, um ihre Kaufentscheidung zu treffen und auch, wie viele Informationen sie wollen, also wie tiefgehend diese Information sein soll und dann eben KI-gestützte Verfahren nutzen, um diese Informationen von glaubwürdigen Quellen wirklich auch maschinell zu sammeln und dann im jeweiligen Online-Shop anzeigen zu können. Das sind die Projekte, die wir jetzt gerade haben mit Kleidungsbezug. Ansonsten hattest du gefragt, welche Herausforderungen es denn für nachhaltige oder fair gehandelte Textilien gibt. Da würde ich sagen, wahrscheinlich die größte Herausforderung ist einfach die Komplexität in dem ganzen Bereich. Also es ist einmal die Komplexität der Wertschöpfungskette. Das sind zig verschiedene Schritte, bis so ein einfaches T-Shirt oder eine einfache Hose wirklich bei uns im Laden landet, weil jeder kleine Einzelschritt von den Fasern über die Knopfherstellung, über die Nähte, über die Konfektionierung und die Veredelung und so weiter, das wird alles an unterschiedlichen Stellen gemacht. Und jede dieser unterschiedlichen Stellen hat eben, wie gesagt, bestimmte Arbeitsbedingungen, bestimmte Umweltauswirkungen und das alles zu überprüfen ist wahnsinnig komplex. Dann besteht ähnliche Komplexität, ich habe es eben schon erwähnt, im Bereich der Siegel. Man hat ganz, ganz viele unterschiedliche Siegel und es ist wahnsinnig schwer einzuschätzen, gerade für VerbraucherInnen, aber auch da wieder, auch für die Hersteller, welche Siegel denn jetzt was abdecken, welche wie glaubwürdig sind, welche Prüfprozesse die haben und so weiter.
Ein Schwerpunkt deiner Arbeit sind ja auch soziale Nachhaltigkeitsaspekte. Können die abgebildet werden oder wie wird das probiert?
Da hat man schon eine große Herausforderung allein darin, dass die sozialen Aspekte meistens eher qualitativ und nicht quantitativ dargestellt werden müssen. Also es ist ein bisschen schwerer auszurechnen und zu messen natürlich. Aber der Blumenstrauß an Themen, der da abgedeckt wird, der ist sehr breit. Das geht von dem Thema, was, glaube ich, viele schnell auf dem Schirm haben, von Kinderarbeit oder eben auch Zwangsarbeit und moderne Sklaverei. Also wo zum Beispiel oft Frauen, aber manchmal auch Männer natürlich, aber Frauen vom ländlichen Bereich in die Stadt gebracht werden und zum Beispiel ihre Ausweisdokumente einbehalten werden, bis sie eine gewisse Zeit für sehr geringes Gehalt gearbeitet haben und sich quasi die Rückgabe ihres Ausweisdokuments erarbeitet haben, sozusagen, ja, in Anführungszeichen. Oder auch gerade in diesem Bereich, wenn Leute in die Stadt gehen zum Arbeiten und da ursprünglich nicht herkommen, werden sie häufig in sehr, sehr vollen Zwangsunterkünften untergebracht, wo die Bedingungen wirklich furchtbar sind. Das geht aber auch über das Thema Bezahlung. Also viele Leute glauben, jedes Land hat ja einen gesetzlichen Mindestlohn und solange der eingehalten wird, ist ja alles okay. Aber in vielen Ländern im globalen Süden ist es halt so, dass der Mindestlohn einem noch nicht mal 3 Mahlzeiten am Tag ermöglicht oder dass Frauen sich zum Beispiel keine Menstruationsprodukte leisten können und deswegen Ausfalltage haben, wenn sie ihre Tage haben oder dass sie sich keine Schulgebühren für ihre Kinder leisten können und so weiter. Also der Mindestlohn deckt eigentlich viel zu wenig ab. Deswegen wird in der Branche häufig von der sogenannten Living Wage, also dem existenzsichernden Lohn gesprochen, den man aber auch wiederum lokal berechnen muss für jedes Land, den man an die Inflation anpassen muss und wo halt auch wieder die Frage ist, schafft man es in der kompletten Wertschöpfungskette, diese Living Wage durchzusetzen oder wird sie halt doch nur in kleinen Teilen bezahlt? Solche Themen sind relevant. Dann natürlich sowas wie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Viele Leute werden 2013 mitbekommen haben, dass diese große Fabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist und über 1000 Menschen ums Leben gekommen sind. Da ist ja dann im Nachhinein herausgekommen, dass irgendwie mehrere Stockwerke zu viel gebaut wurden, die von der Statik eigentlich nicht sicher waren. Teilweise ist es auch so, dass die Notfallrouten blockiert sind von irgendwelchen schweren Gerätschaften und die Belüftung einfach nicht so gut ist. Die Maschinen halt viel Wärme produzieren und es dann schnell zu einem Feuer kommt und die Frauen einfach nicht raus können. Also solche Sachen gehören auch zur sozialen Nachhaltigkeit. Teilweise aber auch sowas wie, kümmert sich zum Beispiel die Marke, die quasi am Ende der ganzen Wertschöpfungskette steht, auch um die Gemeinde, um ihre Fabrik herum. Also sorgen die irgendwie dafür, dass Gesundheitsservices zur Verfügung stehen, dass vielleicht ein Kindergarten oder eine Schule zur Verfügung steht. Und das ist natürlich dann wieder so ein Bereich, wo man so in den Graubereich kommt und sagen kann, ist das überhaupt deren Aufgabe? Wobei man hier natürlich, also hier ist es ja auch ein großer Pluspunkt, wenn der Arbeitgeber gerade solche Punkte abdeckt, ne? Wenn es zum Beispiel irgendwie Betriebskita-Plätze gibt oder einen Betriebsarzt oder sowas. Und dort ist es halt teilweise so, dass die Infrastruktur auch einfach unabhängig von den Auftraggebern nicht existiert. Und von daher, wenn es wirklich darum geht, so eine Wertschöpfungskette langfristig nachhaltig zu machen und dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern wirklich gut geht, dann sind das eben auch Bereiche, wo sich Firmen engagieren können, dass sie auch helfen, die lokale Infrastruktur und die lokale Wirtschaft stärker aufzubauen.
Jetzt ist eine weitere Branche, über die man sehr viel spricht oder von der man sehr viel hört, noch so die Elektronikbranche. Wenn es so um Nachhaltigkeitsaspekte geht und irgendwie hat ja jeder Elektronik zu Hause und jede und auch manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn es um Smartphone oder sowas geht. Was sind denn hier so die Probleme und kann man fair oder nachhaltig gehandelte Elektroprodukte schon heute irgendwie erkennen?
Genau, was die Probleme angeht, hat man im sozialen Bereich, also in den Herstellungsfabriken, ähnliche Themen, wie ich gerade erwähnt habe. Das unterscheidet sich jetzt nicht so groß. Natürlich hat man sowohl in der Textilbranche als auch in der Elektronikbranche auch noch zum Beispiel so Themen wie Chemikalien, also dass es zum Beispiel krebserregende Stoffe gibt, mit denen gearbeitet wird. Und die Frage ist, wie damit umgegangen wird, wie die Schutzmaßnahmen sind, beziehungsweise ob man die einfach aus dem Prozess entfernen kann und substituieren kann. Ansonsten, was in der Elektronikbranche auch noch sehr relevant ist, ist die Rohstoffbeschaffung. Also unsere Handys haben ja alle sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien, damit sie funktionieren. Und viele Leute haben vielleicht schon mal den Begriff Konfliktrohstoffe gehört. Das ist zum Beispiel Tantal und Kobalt, also Rohstoffe, die besonders in Konfliktregionen wie zum Beispiel der Demokratischen Republik Kongo abgebaut werden und deren Abbau eben auch zur Finanzierung von diesen Konflikten beiträgt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber auch über diese Konfliktrohstoffe hinaus gibt es viele natürliche Rohstoffe, deren Abbau einfach mit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung einhergeht. Und damit ist in der Elektronikbranche natürlich die Frage, wo kommen diese Rohstoffe her und welche werden verwendet und auch in welchen Mengen. Da gibt es mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Thema angehen kann. Man kann entweder versuchen, Rohstoffe zu substituieren, entweder den Rohstoff an sich, also dass man einfach ein anderes Material nutzt. Das ist natürlich technisch abhängig, ob das geht. Oder dass man versucht, das Material aus einem anderen Land oder aus einer anderen Region zu beziehen, um bestimmte Probleme zu umgehen. Die andere Möglichkeit ist, dass man versucht, auf Sekundärrohstoffe auszuweichen. Also quasi, dass man übers Recycling geht und versucht, Recycling-Technologie so weit voranzutreiben, dass man wirklich gute Qualität in Sekundärrohstoffen hat und die wiederverwenden kann. Was aber natürlich ganz, das ist so das berühmte klassische Beispiel, auch erfordert, dass die ganzen Handys, die noch in Schubladen lagern, dann wirklich auch irgendwann mal zum Recycling kommen und dass sie auch fachgerecht recycelt werden und dass man die Rohstoffe auch wieder rauskriegt. Und damit kommen wir auch so ein bisschen an einen anderen Punkt. Also du hattest gefragt, ob man fair gehandelte Elektronik erkennt. Das ist bei der meisten Elektronik recht schwierig, weil eben auch da wieder so viele Einzelschritte drin sind. Und ich weiß nicht, ob es irgendein Elektronikprodukt gibt, wo man wirklich sagen kann, das ist von vorne bis hinten fair. Ich glaube, das ist im Moment noch völlig illusorisch. Es gibt ein paar kleinere Nischenfirmen oder Nischenprodukte. Viele haben vielleicht schon mal was vom Fairphone gehört. Es gibt auch die Firma Naga IT, auch eine deutsche Firma, die Computermäuse herstellt. Und das sind zum Beispiel Firmen, die sich wirklich zum Ziel gesetzt haben, zum einen sehr, sehr transparent über ihre Wertschöpfungskette zu berichten und zum anderen sich wirklich sehr viel Mühe geben, möglichst viele fair gehandelte, fair produzierte Anteile in ihren Produkten zu haben, auch wenn die es auch noch nicht komplett schaffen. Ansonsten ist es einfach ganz wichtig, dass man auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit achtet. Also, dass man auch, wenn das neueste iPhone oder Smartphone rauskommt, halt trotzdem versucht, sein Handy so lange wie möglich zu benutzen und nicht alle 1 bis 2 Jahre ein neues kauft. Und dass man auch beim Kauf von Elektronikprodukten wirklich darauf achtet, dass sie reparierbar sind. Das fängt an bei, kann ich den Akku von meinem Handy tauschen und geht weiter über, kann ich das Handy zum Beispiel aufschrauben und das Display ersetzen oder andere Teile ersetzen, damit ich eben nur weil, keine Ahnung, das Mikrofon oder der Lautsprecher oder das Display kaputt sind, nicht gleich ein ganz neues Handy brauche.
Jetzt haben wir schon viel davon gesprochen, dass es wichtig ist, nachhaltige Produktionsbedingungen zu fördern, damit nachhaltigen Handel oder fairen Handel zu unterstützen. Was braucht es denn noch für Schritte, damit das sozusagen wirklich im Alltag umgesetzt werden kann?
Auf der einen Seite kann natürlich jeder individuell sein eigenes Konsumverhalten versuchen anzupassen. Also gerade hier in Karlsruhe gibt es ja auch ein paar faire Läden. Der Weltladen zum Beispiel, mit dem ihr ja, glaube ich, auch gesprochen habt. aber auch Faire Ware oder den Kleidungsladen Glor, der auch einen Online-Shop hat. Das heißt, da, man kann einfach versuchen, selber möglichst nachhaltig oder fair zu konsumieren. Aber ich glaube, damit sich da wirklich in der breiten Masse was ändert, braucht es eigentlich ganz dringend politische Rahmenbedingungen, die sich ändern, weil im Moment die Marktanreize einfach so gestaltet sind, dass es sich für viele Firmen noch nicht lohnt, wirklich nachhaltig zu produzieren, weil sie da einfach mehr Kosten haben. Und solche Regulierungen würden eben dafür sorgen, dass das quasi vor die Wettbewerbsklammer gezogen wird, wenn jeder bestimmte Nachhaltigkeitsstandards einhalten muss und dass man sich darüber hinaus natürlich dann wieder von der Masse hervorheben kann, wenn man noch ein bisschen weitergeht, aber dass so ein Grundlevel quasi erreicht wird. Und da hat sich in den letzten Tagen schon einiges getan, besonders auf der EU-Ebene, wobei vieles auch einfach noch im Prozess der Umsetzung ist. Also gerade dieses Jahr hat die EU ihre Strategie für nachhaltige Textilien vorgestellt, genauso die sogenannte Sustainable Products Initiative. Und Teil dieser Strategien ist eben, dass für die Zukunft ein sogenannter digitaler Produktpass geplant ist, wo eben ganz viele Nachhaltigkeitsinformationen digital für den Konsumenten wirklich auch einsehbar sein sollen über diesen digitalen Produktpass. Es wird für Textilien diesen digitalen Produktpass geben, aber es gibt gerade noch lange Diskussionen darüber, was da genau drinstehen soll, wie der genau ausgestaltet wird. Und gerade das Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, wo es darum geht, welche Informationen man Konsumentinnen bei ihrer Kaufentscheidung anzeigt, ist auch eins, wo wir, also das ist vom Bundesumweltministerium, und da ist ein Teil unserer Arbeit auch, Empfehlungen zu geben und Rückmeldungen zu geben, wie dieser Prozess gestaltet werden kann und was da am Ende wichtig ist.
Wir sehen, für viele unserer Produkte kommen die Rohstoffe von sehr weit her. Das ist nicht nur für die Kleidung und IT so, sondern auch viele Lebensmittel, die wir gerne konsumieren, wie Kaffee oder Schokolade, haben einen weiten Weg hinter sich. Eigentlich sollten wir uns die Frage, wie fair und nachhaltig das, was wir kaufen, gehandelt wurde, immer stellen. Doch wie erkenne ich fair gehandelte Produkte? Miriam hat es schon angesprochen. Es gibt Kennzeichnungen, die nachhaltige und faire Produktions- und Arbeitsweisen zeigen. Das sind zum Beispiel Siegel, die fair gehandelte Produkte auszeichnen. Oder Logos von Importorganisationen, die Produktherkunft streng kontrollieren. Wie aber auch schon erwähnt, gibt es inzwischen eine große Menge an Siegeln. Da kann es manchmal ganz schön schwer scheinen, den Überblick zu behalten und die wichtigen zu erkennen. Merit hat daher einige der wichtigsten Siegel für euch zusammengestellt.
Fair gehandelte Produkte sind häufig mit einem Siegel gekennzeichnet. Alle Siegel haben jedoch unterschiedliche Schwerpunkte und Kriterien. Hier einen Überblick zu behalten und zu wissen, welches Siegel jetzt genau was bedeutet, ist gar nicht so einfach. Wir haben mal versucht, die wichtigsten Siegel kurz zu beschreiben. Vom Forum Fairer Handel, dem Verband für fairen Handel in Deutschland, anerkannte Siegel sind das Fairtrade-Siegel, Naturland Fair, SPP und Fair for Life. Das grün-schwarz-blaue Fairtrade-Produktsiegel ist das wohl bekannteste und größte Siegel. Es kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen und ermöglicht stabilere Preise und dass bei der Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden. Außerdem gibt es unterschiedliche Work-in-Progress-Siegel oder Kennzeichnungen für Mischprodukte. Das Naturland Fair Produktsiegel steht für ökologisch erzeugte Lebensmittel, die fair gehandelt werden. Es soll zeigen, dass Lebensmittel so produziert werden können, dass Mensch, Umwelt und Gesellschaft profitieren. Das Naturland Siegel hat ein grünes N aus Blättern auf einem weißen Hintergrund. SPP hat türkise Muster auf einem weißen Hintergrund. Das Kleinproduzentensiegel oder kurz SPP ist ein Siegel nachhaltig wirtschaftender, organisierter Kleinproduzenten des fairen Handels. Mit diesem Siegel werden ausschließlich Produkte gekennzeichnet, deren Zutaten von Kleinproduzenten angebaut wurden. Dieses Zertifizierungssystem ist unabhängig und erschwinglich und garantiert dem Verbraucher, dass die zertifizierten Zutaten von nachhaltig wirtschaftenden, demokratisch organisierten und selbstverwalteten Organisationen stammen. Fair for Life ist in einem auffälligen Orange mit weißem Schriftzug. Es verlangt als eines der wenigen Siegel keine Lizenzgebühren für die Logonutzung und ermöglicht dadurch auch kleinen, lokalen Unternehmen eine Zertifizierung. Dafür sind aber die Auflagen für die Produktion und den Vertrieb sehr hoch. Der Kriterienkatalog umfasst Standards in Bezug auf die soziale Verantwortung, Umweltschutz, den fairen Handel, lokale Tradition und den Respekt gegenüber Kunden. Bisher haben weltweit nur etwa 1000 Produkte dieses Siegel erhalten. Diese Produktsiegel können auch auf Produkten von Unternehmen sein, die nur einen Teil ihrer Produkte zertifizieren lassen. Sonst gibt es noch weitere Erkennungszeichen, die verlässlich auf fairen Handel hinweisen. Die World Fair Trade Organization, kurz WFTO, hat 2013 das sogenannte WFTO-Garantiesystem eingeführt. Dadurch soll überprüft werden, ob ihre Mitglieder die Kriterien für fairen Handel einhalten. Wenn das zutrifft, dürfen die Unternehmen das WFTO-Label zur Kennzeichnung ihrer Produkte und in der Unternehmenskommunikation nutzen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Siegel, sondern um ein Organisationszeichen, das aber auch auf Produkten genutzt werden kann. Eines der Gründungsmitglieder der WFTO ist etwa die GEPA. GEPA ist eines der größten europäischen Fairhandelsunternehmen, das ausschließlich fair gehandelte Produkte vertreibt. Ihr findet auch hier ein Logo auf den Produkten. Es ist allerdings kein Zertifikat. Einige dieser Siegel findest du inzwischen auch in herkömmlichen Supermärkten oder bei Modeketten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kaufe am besten bei Geschäften ein, die sich auf nachhaltige Produkte spezialisiert haben, so wie etwa der Weltladen in Karlsruhe. Der Weltladen hat in seinen Filialen die größte Auswahl an fair gehandelten Produkten. Neben dem Verkauf machen die Weltläden auch Bildungs- und Kampagnenarbeit. In den meisten größeren Städten gibt es mindestens einen Weltladen. In Karlsruhe findest du ihn etwa in der Kronenstraße 21.
Jetzt haben wir schon ziemlich viele Infos bekommen. Wir wollen aber nicht theoretisch bleiben, sondern nun ansehen, was wir praktisch tun können. Klar ist, unser Konsum macht einen Unterschied, sei es bei Kleidung, Lebensmitteln oder Technikprodukten. Aber auch Städte und Kommunen sind aufgefordert, aktiv zu werden. Karlsruhe ist, wie wir schon gehört haben, seit 2010 Fairtrade Town. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Stadt sich für einen fairen Handel stark macht und Aktive aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik dazu vernetzt und durch verschiedene Aktivitäten das Thema in der Stadt vorantreiben will. Zum Beispiel durch die jährlich stattfindende Faire Woche. Diese Aktionstage gibt es seit 20 Jahren bundesweit. Seit 2009 finden sie auch in Karlsruhe statt. Los geht's dieses Jahr am 16. September. Die Aktionswochen dauern bis Ende Oktober. Durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen, die in der ganzen Stadt verteilt stattfinden und die Beteiligung von vielen Organisationen und Läden, soll das Thema fairer Handel in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. Dieses Jahr steht die Aktion unter dem Motto Textilien. Fair steht dir. Fair handeln für Menschenrechte weltweit. Sehr passend zu dem Interview von Miriam, das wir vorhin gehört haben. Federführend bei der Organisation der Fairen Woche sowie der Fairtrade Town Karlsruhe ist neben der Stadt Karlsruhe der Weltladen. Wir haben uns daher mit Ingeborg Buchjula im Weltladen getroffen. Sie arbeitet im Weltladen Karlsruhe und als Referentin für den Trägerverein, die Aktion Partnerschaft Eine Welt. Sie organisiert die Faire Woche in Karlsruhe mit Unterstützung von Caroline Prestl vom Umweltamt Karlsruhe.
Ich bin die Ingeborg Buchjula vom Weltladen Karlsruhe. Ich arbeite da als Bildungs- und Öffentlichkeitsreferentin und das mache ich auch schon seit geraumer Zeit. Zusätzlich bin ich auch noch Referentin für den Femnet e.V. in Bonn und für den Fairtrade e.V. in Köln, der jetzt wahrscheinlich der bekannteste von den Vereinen ist, für die ich arbeite. Da geht es um fairen Handel ganz allgemein. Beim Femnet e.V. geht es um fairen Handel in Bezug auf Textilien und beim Weltladen Karlsruhe geht es um Weltladenprodukte, die wir verkaufen, um Bildungsarbeit, die wir dazu machen, um Öffentlichkeitsprojekte, die wir dazu auch in Kooperation mit anderen Gruppen durchführen.
Sie haben jetzt schon ein bisschen erklärt, was der Weltladen in Karlsruhe so macht. Für Leute, die den gar nicht kennen, was genau kann man sich unter dem Weltladen vorstellen und wie hängt Ihr Engagement dort mit Ihrem Engagement in der Fairen Woche in Karlsruhe zusammen?
Also der Weltladen Karlsruhe ist zunächst erstmal ein Ladengeschäft. Das Besondere daran ist, dass dieses Ladengeschäft von einem gemeinnützigen Verein getragen wird und es im Weltladen nicht einfach nur darum geht, Waren zu verkaufen, sondern auch über den Ursprung dieser Waren Geschichten zu erzählen und Hintergründe aufzudecken. Und der gemeinnützige Verein, der den Weltladen trägt, der setzt auch Bildungsprojekte um. Wir sind viel in Schulen unterwegs und Öffentlichkeitsprojekte. Und da kommt jetzt die Faire Woche ins Spiel. Also das ist das größte Projekt, was wir in einem Jahr in der Regel durchführen. Die Organisation der Fairen Wochen Karlsruhe. Das machen wir in Kooperation mit dem Umweltamt Karlsruhe. Und da sind wir auch schon seit über 10 Jahren aktiv. Und Die Fairen Wochen Karlsruhe sind besonders umfangreich. Also Faire Wochen gibt es in vielen Städten, in vielen Kommunen. Dort werden sie durchgeführt. Wir haben eins der umfangreichsten Programme, was es bundesweit gibt.
Und was ist das Ziel der Fairen Woche? Was soll damit bezweckt werden?
Die Faire Woche ist dazu da, um über den fairen Handel aufzuklären, um zu zeigen, was da möglich ist, was da passiert, um Aufmerksamkeit zu bekommen für den fairen Handel, weil es einfach eine sehr gute Idee ist. Fairer Handel ist eine gute Idee, da kann man viel mit bewirken und der ist noch nicht bekannt genug. Also ist das ein bundesweites Event im Grunde, was ganz gezielt über mehrere Wochen den fairen Handel nach vorne bringen soll.
Und wer beteiligt sich in Karlsruhe an der Fairen Woche?
In Karlsruhe beteiligen sich tatsächlich über 30 Läden und Gruppen und Organisationen. Und wir haben in unserem Programm Flyer, den wir aufgelegt haben, zu dem diesjährigen Programm ungefähr 35 Angebote. Und hinter einzelnen Angeboten verstecken sich dann noch ganze Reihen. Also ein Angebot ist eine Filmreihe der Kinemathek, die dann wiederum mehrere Filme zeigt, nicht nur einen. Werden dann zum Teil flankiert von Diskussionen nach dem Film und Einführung vor dem Film. So, da steckt richtig viel dahinter.
Was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Fairen Woche denn noch so?
Wir zeigen in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum Thema faire Schokolade. Genau, da wird dann auch die Eröffnungsveranstaltung stattfinden. Es gibt ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Wir als Weltladen machen eine Veranstaltung zum Thema faire Textilien mit einem besonderen Blick auch auf Osteuropa. Das ist ja gerade ein Bereich in Europa, der uns gerade ganz nah ist und mit dem wir uns viel beschäftigen. Und da haben wir gedacht, schauen wir doch mal, wie es da in der Textilindustrie aussieht. Wir machen einen Buchabend, wo wir uns ein Buch angucken, was die Geschichte des fairen Handels erklärt. Wir machen einen Schokoladenabend, auch wieder in Kooperation mit der Stadtbibliothek, wo wir nochmal in die Details gehen, aber auch mal probieren wollen und eine Verkostung anbieten. Dann kann man dann Schokolade probieren. Und dann gibt es einfach noch ganz viele Gruppen, die einfach selbst auch Programme auf die Beine stellen.
Ja, das ist ja sehr abwechslungsreich und ich glaube für die Besucherinnen und Besucher sehr, sehr informativ und interessant. Wenn man jetzt sagt, nächstes Jahr würde ich da auch gerne mitmachen, wie kann man sich denn da engagieren?
Also wer Lust hat, jetzt nächstes Jahr mitzumachen, den würde ich ganz herzlich einladen, dieses Jahr vorbeizugucken bei 1, 2, 3 Veranstaltungen, mal zu überlegen, bin ich in einer Gruppe aktiv, die etwas auf die Beine stellen kann oder ist mir ein Laden besonders wichtig, der auch faire Produkte hat und mit dem ich was machen möchte. Einfach mal ins Programm gucken und überlegen, was möglich ist.
Und was hoffen Sie, was Besucherinnen und Besucher vom Besuch der Fairen Woche mitnehmen?
Ich zitiere jetzt mal einen Programmpunkt. Und zwar würde ich sagen, frischen Schwung und neuen Mut für faires Engagement. Es wird einen Abend geben, da geht es tatsächlich um frischen Schwung und neuen Mut für persönliches Engagement. Für Leute, die sich engagieren und vielleicht irgendwann denken, oh Mann, ich mache so viel, das ist anstrengend. Was kann mir vielleicht auch Kraft geben oder wie kann ich wieder ein bisschen auftanken? Und ich denke aber, dieser frische Mut und Schwung und Engagement für den fairen Handel, das ist genau das, was wir uns wünschen, dass die Menschen auch verstehen, was dahinter steckt. Häufig gibt es dann doch Missverständnisse. Und uns geht es auch darum, aufzuklären, wo sind die Missverständnisse. Und wenn man es wirklich versteht, wie der faire Handel arbeitet, dann merkt man auch, ach, ist eigentlich eine ganz einfache Sache, kann man gut unterstützen, ist was dahinter.
Was glauben Sie, welchen Einfluss haben Organisationen wie jetzt zum Beispiel der Weltladen oder auch das Verhalten von einzelnen Konsumentinnen, wenn es jetzt um den fairen Handel und den globalen Handel geht? Was können Einzelpersonen oder auch Organisationen da Positives bewirken?
Der faire Warenhandel hat immer zwei Seiten. Das eine ist sozusagen die politische Seite und das andere ist die praktische Seite. Also wenn ich jetzt als einzelner Kunde faire Produkte kaufe, dann helfe ich erstmal ganz konkreten Menschen, die sonst in wirklich unzumutbaren Lebensverhältnissen leben müssen, obwohl sie arbeiten und obwohl sie hart arbeiten. Also die unterstütze ich schon mal. Gleichzeitig setze ich aber auch ein Zeichen und unterstütze ein Beispiel, wie Handel generell anders funktionieren kann. Und so ist der faire Handel auch im Großen aufgestellt. Also zum einen geht es um die konkrete Unterstützung und die konkrete Zusammenarbeit mit zum Beispiel kooperativen Zusammenschlüssen. Aber zum anderen geht es auch immer um die politische Lobbyarbeit, also um das Weiterentwickeln von internationalen Handelsbeziehungen. Und da wäre als Beispiel jetzt zum Beispiel für Deutschland und dann auch für Europa das Lieferkettengesetz zu nennen. Also hinter dem Lieferkettengesetz in Deutschland steckt natürlich auch mit Lobbyarbeit des fairen Handels und, sagen wir mal, befreundeter Gruppen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und da geht es jetzt um den nächsten Schritt, nämlich um ein Lieferkettengesetz, was europaweit gültig ist und was möglichst auch fairen Handel so ein bisschen mehr implementiert auf großer Ebene.
Haben Sie da auch Wünsche an die Politik?
Ja, konkret hätte ich den Wunsch, dass wir nicht nur auf uns gucken, also auf unsere Probleme, die wir jetzt haben, sondern auch nach wie vor auf die anderen Länder gucken. Von denen profitieren wir. Wir bekommen Waren, die wir brauchen oder die wir haben wollen. Und wir stehen da nicht wirklich in einem guten Austausch. Und jetzt nicht nur auf uns gucken, sondern auch weiterhin auf die Menschen gucken, denen es anderswo schlecht geht, das wäre mir ein wichtiges Anliegen.
Und welche Empfehlungen oder Tipps haben Sie denn für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich in Zukunft zum Beispiel mehr für fairen Handel engagieren wollen, nachhaltiger und bewusster einkaufen und konsumieren wollen?
Ja, gucken Sie einfach mal in das Faire Woche Programm. Das kann man sich abholen und das kann man auch im Internet einsehen. Die Internetadresse dazu ist www.karlsruhe.de/faire-woche. Da kann man sich das angucken. Da kriegt man schon mal viele Tipps. Da werden auch die wichtigsten Siegel erklärt, weil das ist ja schon mal immer ein ganz großes Problem. Welchem Siegel kann ich trauen? Und macht das überhaupt Sinn mit den Siegeln? Und ist das nicht alles Augenwischerei? Da werden schon mal die allerwichtigsten vorgestellt. Dann kennt man sich aus. Wenn man das Programm tatsächlich als Papier hat, kann man sich diese Siegelliste oder diesen Siegelüberblick sogar ausschneiden und ins Portemonnaie legen und im Zweifelsfall auch mal gucken. Ist da ein Siegel dabei, was empfohlen wird, oder kommt das Siegel auf der Liste nicht vor, dann ist es wahrscheinlich nicht so doll. Also einfach mal anfangen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und auch Mut haben, Sachen auszuprobieren. So schwer ist es nicht, beim fairen Handel mitzumachen.
Nun habt ihr einen ersten Einblick rund um das Thema fairer Handel, Hintergründe sowie praktische Tipps zur Umsetzung bekommen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Mehr zur Fairen Woche bundesweit erfahrt ihr unter www.faire-woche.de. Infos zur Fairen Woche in Karlsruhe gibt es unter karlsruhe.de/faire-woche. Den Weltladen Karlsruhe könnt ihr unter www.apdw.de finden. Die internationale Charta des fairen Handels haben wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Ihr interessiert euch für das Lieferkettengesetz? Infos zum Lieferkettengesetz in Deutschland findest du auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Infos zur Initiative Lieferkettengesetz, die ein EU-weites Lieferkettengesetz erreichen will, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch Infos, wo man in Karlsruhe oder online nachhaltige Kleidung finden kann, sowie Infos zu nachhaltigen IT-Marken und zum Thema Reparierbarkeit. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Anna-Barbara Grepan, Merit Gabelmann und Helena Drängs beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Drängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal werfen wir einen Blick auf unser mobiles Partizipationslabor, das MobiLab, mit dem wir neue Nachhaltigkeitsimpulse in Karlsruhe setzen wollen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.